jetzt leuchtet das rote Licht an, das ist die Aufnahme. Ich erkläre gleich, was das alles soll. Und jetzt guck einmal, so sieht nämlich das grüne Licht aus. Also grün, Moment, blau, grün, das ist grün, grün, das sowieso, rot und dann, okay?
Viel Spaß!
Danke, bis dann! So, jetzt erkläre ich kurz, was das soll. Erstmal möchte ich Sie begrüßen, hallo. Es ist ganz toll, dass Sie da sind. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut. Wenn ich mir die Nachrichten angucke, verzweifle ich gerade an der Welt und es ist ein großes Privileg, dass wir hier zusammen sein können und jetzt einfach mal 90 Minuten über was anderes nachdenken. Also in meinem Fall ist es jedenfalls eine große Entspannung, jetzt mit Ihnen über die Lineare Algebra zu sprechen. Und Paula war hier, weil Paula am Donnerstag mich vertreten wird in der Vorlesung. Ich bin nicht da, Paula ist da, bitte seien Sie sehr, sehr nett zu ihr. Und damit alles ansonsten so läuft, wie Sie das kennen, haben wir jetzt einmal kurz besprochen, was muss sie hier vorbereiten, welche Lichter müssen an sein, bla bla bla. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht und richtig gezeigt, denn das selbst zum Beispiel eine Weile her. Und wie Sie wissen, habe ich es auch zwischendurch nicht immer alles hingekriegt bei der Zeit. So, und bevor wir jetzt wieder inhaltlich einsteigen, möchte ich einmal kurz Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, wenn Sie irgendwelche organisatorischen Fragen haben oder irgendwas auf dem Herzen, was Sie jetzt ganz zu Beginn der Vorlesung loswerden möchten. Dann ist da jetzt eine gute Gelegenheit und für alles, was Sie jetzt nicht vor allem teilen möchten mit mir, ist schon Luc wieder da, unser Freund, der auch bisher die Pandemie zum Glück gut überstanden hat. Ja.
Gibt es eine Möglichkeit, die Hausaufgaben mit der Übungsleitung
bitte mit der Übungsleitung klären, wie das ist? Das meiste waren ja Bonuspunkte, ansonsten war es nur so für Sie zum Wiederholen, zum Wiederreinkommen, also bitte mit der Übungsleitung klären, wie da die Regeln sind. Normalerweise sind wir bei verspäteten Abgaben super strikt. Also einmal nachfragen. Was haben wir noch an Fragen vielleicht oder Anmerkungen? Irgendwas, was ich wissen sollte? Irgendwas Wichtiges? Bevor wir anfangen? Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Ich habe einen grünen Zettel. Ja?
Ich finde es schwer, weil in den vier Berufsgruppen Möglichkeiten kann ich nur eins einfällen, weil ich alle drei.
Dann ist es so, ja.
Das ist schon voll und ich weiß nicht.
Mit der Person klären. Vielleicht kann jemand wechseln, also mit der Person klären, wo Sie in die Übungsgruppe wollen.
Ach, das ist jetzt schon 10 Leute sein, glaube ich. Oder 6. Es gibt schon eine Warteliste.
Mit der Person klären, ich kann da gar nichts tun. Also ich gehe nicht hin als Chefin und sage, Sie müssen jetzt diesen Studi noch aufnehmen oder so, das machen, sondern die klären es selber. Und es gehört leider dazu, dass es manchmal schwierig ist mit den Veranstaltungen, die wir so haben, genau wie jetzt mit den halben Stunden, die Sie nur noch haben zum Wechseln, dass auch mit den Wegen manchmal schwieriger ist. Das ist so. Das war bevor die Pandemie begonnen hat und dementsprechend auch bevor viele von Ihnen ihr Studium hier aufgenommen haben, da war das so. Deswegen kennen wir das so. Und mussten jetzt erstmal so mitdenken, ja stimmt, unsere Erstis kennen das ja gar nicht und für die ist es jetzt ganz komisch mit den kurzen Pausen und so. Oder eben auch, dass es diese Überschneidungen gibt, weil jetzt alles anders liegt und alle sich wieder an den anderen Stundenplan gewöhnt haben. Klären wir es am besten mit den Personen, die die Übungen leiten, mit Mara, Paula und Atze. Ich bin ganz sicher, dass wir eine Lösung finden. Okay? Vielen Dank. Mir fällt ansonsten noch ein, dass ich für nächste Woche ja so einen Wir erinnern uns Workshop plane. Danke, dass so viele schon an der Umfrage teilgenommen haben. Ich bin jetzt dabei, mich um Räume zu kümmern. Die Tendenz scheint zu sein, präsent und nicht so lang, also wirklich nur so ein bisschen zum Wiederreinkommen. Und es wird eine weitere Umfrage geben. Da muss ich erst noch meinen Kalender genauer befragen zum Thema Sprechstunde. Denn ich möchte weiterhin eine virtuelle Sprechstunde anbieten, aber möchte mal gucken, wie da so der Bedarf ist und was für Zeiten vielleicht ganz gut passen. Und wenn ich dann merke, dass es gar nicht so viele Leute brauchen, mache ich das vielleicht auch nicht jede Woche, sondern eher so anlassgebunden. Auf jeden Fall wird es gegen Ende der Vorlesungszeit eine spezielle Klausur-Panik-Sprechstunde geben für alle Fragen, die Sie dann so haben. Ja, wir müssen uns da jetzt alle dran gewöhnen. Erstmal wieder. Wenn ich jetzt so gucke, dann sehe ich, dass fast alle FFP2-Masken tragen. Ich habe Ersatzmasken dabei, gegen meine FFP2-Maske. Sicher. Okay. Keine weiteren Fragen. Dann erinnern wir uns doch mal gemeinsam, was überhaupt so los war. Und ich fange jetzt nicht wieder bei Mengen und Abbildungen und so an, sondern wir steigen ein beim Thema Determinanten. Wir sind also bei Matrizen, später dann wieder speziell bei Abbildungsmatrizen Und wir erinnern uns, was wir zum Thema Determinanten schon so gemacht haben. Zunächst mal haben wir uns angeschaut, was eine Volumenfunktion ist. Eine Volumenfunktion ordnet jeder quadratischen Matrix über einem Körper K ein Körperelement zu und dann müssen gewisse Regeln erfüllt sein, damit man das Volumenfunktion nennen kann. Und da haben wir einmal die Multilinearität, wir haben eine Aussage über Matrizen, die nicht einen Rang haben und wir haben so eine Art Normierungseigenschaft, dass nämlich die Einheitsmatrix immer den Wert 1 zugewiesen bekommt, die 1 des Körpers. So, dann erinnern wir uns weiter, was haben wir da schon so gemacht? Haben rumgerechnet, Beispiele, bla bla bla. Dann haben wir uns klar gemacht, dass wenn man eine Volumenfunktion hat, dass man dann gewisse Manipulationen mit den Matrizen machen kann, die den Wert nicht oder nicht wesentlich verändern. Zum Beispiel kann man Additionsmatrizen dran multiplizieren und dann ändert sich der Wert der Volumenfunktion gar nicht. Tauschmatrizen ändern das Vorzeichen. Dann haben wir uns überlegt, was passiert, wenn man die Spaltenvektoren permutiert, mit Permutationen aus der symmetrischen Gruppe. All sowas. Und dann, und das war das Ende der Vorlesung, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben vor der Pause, haben wir einen Satz bewiesen, der erklärt, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, so eine Volumenfunktion zu berechnen. Es gibt, also da kommt quasi immer das Gleiche raus. Wir werden sehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man die Rechnung durchführen kann. Aber es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, eine Volumenfunktion zu definieren. Und was war hier das genaue Verfahren, das wir uns überlegt hatten? Na, man fängt mit der Matrix an, mit der quadratischen Matrix, wandelt die um in eine Dreiecksmatrix. Wir haben uns jetzt auf eine untere Dreiecksform geeinigt. Und dann hat man da entlang der Diagonalen ja so Körperelemente stehen und die kann man alle multiplizieren. Da kommt wieder ein Körperelement raus und das ist der Wert der Volumenfunktion. Und zwar egal, mit welcher Volumenfunktion man anfängt. Alle liefern diesen Wert, dementsprechend gibt es in Wirklichkeit nur eine. Und das werden wir im Rest dieses Kapitels ganz massiv ausnutzen. Ich möchte jetzt ein kleines Beispiel mit Ihnen besprechen, damit wir da wieder reinkommen. Dann habe ich noch ein paar Bemerkungen und dann gehen wir im Stoff weiter. Wenn Sie einverstanden sind und sich jetzt nicht massiv beschweren. Ich sehe nicht, das ist gut. Wir müssen uns jetzt wieder daran gewöhnen. Also mein Gesicht spricht ja immer Bände, das kennen Sie schon und ich trage ja auch keine Maske. Aber dadurch, dass Sie Masken tragen und ich nicht bei allen die Augenpartie so gut sehen kann aus der Entfernung, brauche ich halt immer eine deutliche Mimik. Also sei es mit Daumen oder sei es mit Kopfnicken oder Schütteln oder irgendwas anderes, damit ich mitkriege, wie es Ihnen geht. Das wäre toll, wenn wir da wieder hinkommen. Das hat schon mal zwischendurch sehr gut funktioniert, dass ich sehr gut mitgekriegt habe, wie es Ihnen geht und ob ich zum Beispiel zu schnell bin oder ob Sie irgendwo noch ein Beispiel brauchen oder so. Das Beispiel, das ich mitgebracht habe, das ist eins einfach nur von einer 3x3-Matrix, um nochmal zu gucken, wie man diesen Satz benutzen kann. Und zwar, das ist super ungewohnt, dass wir jetzt nicht mehr dieses ganze Kontrollier-Registrier-Zeug haben. Aber schön, das ist ein bisschen Entspannung. Hier ist eine kleine, umstellen. Das ist links. So. Kleines Beispiel zu 7L. Ich nehme die So, was habe ich gesagt? Hier oben kommt jetzt die 0. Okay. Zweite Zeile, was passiert da? Na, erstmal passiert nichts und hier hinten habe ich jetzt minus 2 mal 1/2. Das ergibt minus 1 plus 1. Macht also auch eine 0. Das ist sehr praktisch. Und hier unten ist völlig egal, da steht 0, das heißt egal, womit ich multipliziere. An der Teil hinten ändert sich nichts. Und die Matrix hat jetzt schon 3x-Formen. Jetzt sind wir also in der Lage zu entscheiden, ob wir den Satz benutzen können und wie. Das ist quasi der Witz. Und das möchte ich Ihnen als eine Möglichkeit hier zu rechnen ans Herz legen. Erstmal 3x-Formen machen und dann gucken. Kann man den Satz 7-11 anwenden? Hat diese Matrix vollen Rang? Das ist meine erste Frage. Das ist jetzt eine Frage an Sie. Wir müssen uns also erinnern, was war das nochmal mit dem Rang? Und für alle, die sich nicht erst nächste Woche im Workshop mit mir gemeinsam erinnern wollen, sondern sich jetzt schon erinnert haben, dass jetzt die Chance ist zu üben, welchen Rang diese Matrix hat. Ja, ein paar Hände, ich sehe so halbe Hände auf. Gut, daran bin ich gewöhnt, halbe Hände kann ich halbwegs lesen. Ja, gut, bisher ist auf der Seite, ich komme dann später zu Ihnen. Jetzt dürfen Sie anfangen.
Ja,
natürlich
gesagt, wir haben den Rang 3, also
vollen Rang. Vollen Rang, okay, können Sie es kurz erklären?
Die Hauptdiagonale hat keine Null drinstehen, damit ist es vollen Rang.
Genau, bei Dreiecksformen, bei der quadratischen Matrix kann man das so sehen, genau. Und eine andere Möglichkeit ist einfach zu gucken, dieser Vektor ist nicht der Nullvektor, der spannt den eindimensionalen Teilraum von R auf 3 auf, der darunter liegt nicht im Erzeugnis davon, das heißt zusammen spannt den zweidimensionalen Teilraum auf und der liegt auch wieder nicht im Erzeugnis von dieser Menge. Und okay, könnte man das auch zu Fuß machen, aber ja, genau, die Matrix hat vollen Rang. Satz 7-11 sagt, wir kriegen den Wert der Volumenfunktion, indem wir die diagonale Dimension multiplizieren. Delta von der Matrix. Ich taufe dich auf den Namen Matrix. Ist also 2 mal 1 mal 3. Den vollen Rang haben wir abgelesen an der Dreiecksform. Und was wäre denn gewesen, wenn die Matrix jetzt nicht vollen Rang hätte? Wenn also, das wische ich vielleicht wieder weg, das ist nur für uns, das ist nur ein Schnitt. Wenn jetzt rausgekommen wäre 2 mal 0 minus 2 mal 0 0 1 3. Die Matrix hat nicht vollen Rang, sondern nur Rang. Die große Zahl. Sagen Sie das oder zeigen Sie Finger. Okay. Ich habe Leute gesehen, die gesagt haben Rang 0. Wie kommt man auf Rang 0? Rang 0 hat nur die Nullmatrix. Und das ist nicht die Nullmatrix, deswegen muss der Rang mindestens 1 sein. Er könnte 1 sein. Hier oben diese beiden, die erzeugen den gleichen eindimensionalen Teilraum. Aber hier der darunter, der liegt nicht im Erzeugnis. Das heißt, dass der Rang mindestens 2 ist und er ist nicht voll. Dann aufnehmen. Der Rang ist 2. Wenn ich jetzt den Wert der Volumenfunktion davon ausrechnen möchte, kann ich ja nicht den Satz nehmen, streng genommen, weil da steht, die Matrix soll vollen Rang haben, aber vielleicht habe ich eine andere Möglichkeit, das wäre anscheinend die Idee.
Und wenn das nicht voller Rang ist, dann ist die Volumenfunktion 0.
Yes, genau. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, erstmal eine Dreiecksformumwandlung zu machen und dann guckt man, wenn der Rang nicht voll ist, wissen wir sowieso wegen VF2, was los ist. Und wenn der Rang voll ist, dann kommt der Satz und sagt, zack, der Rang ist voll. Okay, ich bin jetzt weiter. Einfach auch noch mal so ein bisschen praktisch zu erläutern, warum der Satz toll ist. Der ist nicht nur toll, weil er uns sagt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, was bei der Volumenfunktion rauskommt. Er ist auch toll, weil man ihn wirklich praktisch nutzen kann. Und das ist wahr.
Müssen wir das bei dem Fall dran haben, jetzt mal prüfen, weil wenn wir das einfach so multiplizieren und es nicht voll dran hat, dann steht da irgendwo eine 0 und dann kommt halt nur raus.
Stimmt, aber streng genommen ist es ja so, dass wenn Sie den Satz benutzen, Sie auch die Voraussetzung des Satzes überprüfen müssen. Und da steht halt in der Voraussetzung, dass der Rang voll ist. Ist so. Das heißt also, mein Tipp wäre, immer einfach die Umwandlung zu machen und dann entweder zu sagen, ich sehe, dass der Rang voll ist und mit dem Satz ist die Determinante das, das Wort Determinante kommt gleich, oder zu sagen, ich sehe an der Dreiecksform, dass der Rang nicht voll ist, also ist der Wert 0. Da würde ich den Satz einfach gar nicht erwähnen. Und wenn Sie aus anderen Gründen sehen, dass der Rang nicht voll ist, können Sie ja auch sofort VF2 benutzen, dann brauchen Sie den Satz. Also ich sage das deshalb, weil ich nicht möchte, dass sie sich angewöhnen, schlampig mit Voraussetzungen umzugehen. Das ist ganz gefährlich. Und wie sie ja wissen, bin ich pingelig. Noch andere Fragen oder Anmerkungen? Das waren gute, vielen Dank. Dann kommt jetzt das Wort Determinante endlich, nachdem ich es schon 5-mal benutzt habe. Und bestimmt haben Sie ja schon geduschert. Den Beweis haben wir schon gemacht, bla bla bla, hier. Bestimmt haben Sie schon geduschert und bestimmt kannten manche von Ihnen das ja auch schon, oder? Ich habe bestimmt am Anfang mal gefragt, als wir mit dem Thema begonnen haben, wer das Wort Determinante schon kennt aus der Schule. Inzwischen habe ich aber wieder vergessen, wie viele von Ihnen das schon kannten. Mögen Sie mir noch mal ein Signal geben, wer das Wort vorher schon kannte, also schon mit Determinanten gerechnet hat? Hier, so ein paar Leute. Mhm. Nicht viele, aber so ein paar. Naja, der Witz ist ja, wenn wir jetzt wissen, dass es im Wesentlichen nur eine Volumenfunktion gibt, jedenfalls wenn man die Größe der Matrizen fixiert und den Körper fixiert, dann kann man der ja auch einen Namen geben. Dann muss man nicht jedes Mal hinschreiben, sei das eine Volumenfunktion. Und ab jetzt heißt das Ding Determinante und kriegt die Abkürzung DET, groß D, ET. Es gibt andere Abkürzungen, man kann das klein schreiben, man kann senkrechte Striche machen, so war das damals bei mir in der Linienalgebra. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Doppelstriche machen auch manche Leute. Hier bitte Determinante schreiben, DET von der Matrix. Und wenn die Matrix gegeben ist, so wie hier explizit in diesen Klammern rum, dann schreibe ich jetzt also Determinante von der Matrix und diese andere Klammer, die denke ich mir, die schreibe ich nicht auch. Zu viele Klammern sind auch keine. Damit haben wir jetzt also geklärt, was das ist. Wir haben schon Beispiele fürs Ausrechnen gesehen. Und das nächste Beispiel, was ich bringen möchte, ist ein Notationsbeispiel. Denn wir werden jetzt diese Vorlesung und auch die nächste, denke ich mal, dann müsste es halbwegs durch sein, damit verbringen, uns verschiedene Möglichkeiten zu überlegen, wie man die Determinante einer Matrix ausrechnen kann. Denn wie Sie merken werden, beim Üben, in der Klausur und so, gibt es je nach Größe und Gestalt der Matrix einfach unterschiedlich gut geeignete Tricks, wie man das besonders schnell und besonders gut sehen kann, was die Determinante ist. Und jetzt bin ich ja nur beim praktischen Ausrechnen. Also es gibt Verfahren, die kann man zum Beispiel super einfach implementieren und einen Algorithmus schreiben lassen. Und es gibt andere Verfahren, bei denen es nicht so einfach ist. Es gibt Verfahren, die mit der Hand super einfach gehen. Es gibt Verfahren, bei denen man durch Hingucken ganz viel sehen kann. Und es gibt Verfahren, die sich für Beweise besonders gut eignen, wenn man zum Beispiel per Induktion argumentieren möchte oder so. Und für all diese verschiedenen Gelegenheiten, wo wir Determinanten berechnen möchten, möchten wir eine große Auswahl haben, quasi einen großen Werkzeugkasten, auf wie viele verschiedene Arten kann ich eine Determinante ausrechnen. Möglichst nicht nur auf eine, sondern vielleicht so auf 20 verschiedene Arten. Das wäre gut. 20 machen wir nicht, aber machen viele. Und für die nächste Möglichkeit möchte ich Notation einführen. Das wird nämlich so laufen, dass wir die Determinante ausrechnen rekursiv, das bedeutet rückbezüglich, indem wir immer was für kleinere Matrizen ausrechnen. Und die kleineren Matrizen entstehen, indem wir bei der Matrix, die uns interessiert, jeweils eine Zeile und eine Spalte streichen, nach einer bestimmten Vorschrift. Und um dafür Notation zu haben, habe ich hier dieses Matrix und dann oben in Klammern IJ eingeführt. Das I steht für die Zeile, die man streicht, und das J steht für die Spalte, die man streicht. Wir machen da gleich Beispiele dazu. Also es ist nur Notation. Wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix über einen Körper K. Und wenn wir dann I und J gegeben haben, und zwar so, dass die auch passen zu der Zeilen-Spaltenanzahl, dann bezeichne ich mit dem Namen der Matrix, oben in Klammern IJ, die kleinere Matrix, die hat dann nämlich nur noch Größe N-1 Kreuz N-1, über den gleichen Körper, die ich bekomme, wenn ich die I-Zeile streiche und die J-Zeile auch, J-Spalte auch streiche und die Matrix dann quasi so zusammenschiebe, dass sie wieder quadratisch ist. So, und damit wir uns vorstellen können, wie das aussieht, gibt es ein kleines Beispiel. Das wird dauern, bis ich mich wieder daran gewöhnt habe, hier alle Knöpfe immer rechtzeitig zu drücken. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich das 5-mal falsch mache. Diese Dinger nennt man Streichmatrizen. Immer dann, wenn man da sowas wegstreicht und eine kleinere Matrix bekommt, dann nenne ich sowas Streichmatrix. Wir fangen Und jetzt möchte ich zwei Streichmatrizen mit Ihnen ausrechnen. Wir gucken mal, ob wir das einmal so spontan hinkriegen. Zuerst möchte ich gerne die Streichmatrix 1, 2 berechnen, also A 1, 2. Und das bedeutet nach der Notation, dass wir die erste Zeile spalten. Das sind die erste Zeile streichen und die zweite Spalte streichen. Hui, ist schwierig. Und dann die Matrix so zusammenschieben, dass sie wieder die quadratische Matrix ist. Machen Sie es doch mal. Was kommt raus? Ich weiß ja schon, es muss 2 mal 2 sein, sonst habe ich etwas falsch gemacht. Jetzt streichen Sie mal und schieben Sie. Ja?
Das sind 2, 3, 4, 5. Also.
2, 3, 4, 5. Ich schreibe mal und dann gucken wir.
3.
So?
Jede 3 für die 2.
Ah. Entschuldigung, ich bin dran gewöhnt in Zeilen. So, dann gucken wir mal. Also, wir haben die erste Zeile gestrichen, dann ist das weg. Und dann haben wir noch die zweite Spalte gestrichen, dann ist das weg. Und dann bleibt also 2, 4 nebeneinander und 3, 5 nebeneinander. Das ist genau das, was da steht. Vielen Dank, alles wunderbar gemacht. Und eine können wir noch. Diesmal streichen wir die dritte Zeile und die dritte Spalte. Wer macht das für mich? Dritte Zeile, dritte Spalte. Wenn man am Rand streicht, ist es immer ein bisschen einfacher zu sehen, finde ich jedenfalls. Ja?
Das ist 1, 2, 2, 3.
Ja, sehr gut, danke. Ich gehe nochmal zurück. Wenn wir die dritte Zeile streichen, haben wir das. Und jetzt kommt die dritte Spalte, dann geht das weg und dann bleibt nur noch dieser Teil links oben stehen. Gut. Dann haben wir das und dann können wir uns jetzt den sogenannten Entwicklungssatz für die Determinante anschauen. Der gibt uns eine Möglichkeit, wie wir die Determinante ausrechnen können, indem wir uns für eine Zeile oder Spalte, es gibt beide Versionen, entscheiden. Da laufen wir durch und dann gibt es eine Formel, was man ausrechnen muss. Und in der Formel steckt immer drin, dass man die Determinante für eine solche Streichmatrix ausrechnet. Das heißt also, dass wenn man mit Matrizen der Größe 1 anfängt, 1 plus 1, und weiß, was da los ist, dass man dann durch die rekursive Formel die Determinante für eine 2 kreuz 2 Matrix ausrechnen kann, dann für 3 kreuz 3 und so weiter. Also rekursiv. Ich fange irgendwo an und kann mich dann zurückbeziehen auf die Determinanten für die kleinen Matrizen. Und das Gute ist, dass bei Matrizen der Größe 1 kreuz 1 bzw. 2 kreuz 2 die Formel so einfach ist, dass man die wirklich im Kopf machen kann. Und erst ab 3 kreuz 2 wird es interessant und dann fängt man halt wirklich an zu rechnen. Und wie wir auch sehen werden, gibt es dann haufenweise Tricks, wie man möglichst geschickt die Zeile oder Spalte aussucht, mit der man das alles macht, damit nicht so viele Rechnungen übrig bleiben. Das üben wir rauf und runter. Und jetzt gucken wir, wie das aussieht. Der sogenannte Entwicklungssatz von Laplace, Satz 712. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch einfach diese Formel nehmen und sagen, so definiere ich die Determinante. Dann muss man sich halt überlegen, wie man die ganzen Rechenregeln beweist. Die muss man dann ja zu Fuß mit dieser Formel beweisen und kann die nicht ableiten aus diesen Volumenfunktionsgeschichten, so wie wir das gemacht haben. Und ich sage das deshalb, weil ich diesen Teil der Vorlesung bestimmt schon 5-mal umgeschrieben habe und jedes Mal habe ich überlegt, wie kann ich besonders geschickt anfangen mit den Definitionen, sodass dann danach möglichst wenig schreckliche Rechnungen übrig bleiben, um die ganzen schönen Eigenschaften zu beweisen. Und egal wie man es macht, am Ende sind die Rechnungen fast immer die gleichen. Gewisse Sachen muss man einfach zeigen und mal sehen sie so aus und mal so. Und rausgekommen ist jetzt das, was Sie hier erlebt haben, nämlich der theoretische Zugang über die Volumenfunktion, bei der wir gewisse Sachen beweisen. Dann weist man nach, dass gewisse Formeln zu Volumenfunktionen führen, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Entwicklungssatz. Und dann kann man alles benutzen, was man weiß, und am Ende wird es dann immer einfacher. Je mehr Rechenregeln wir beweisen, desto einfacher werden die Argumente. Das ist für mich der Charme dieses Zugangs, aber er hat, wie gesagt, auch Nachteile. So, hier ist die Formel. Wir fangen an mit einer Matrix C, der Größe n kreuz n über den Körper k. Die Einträge heißen jetzt C, J, K, und der Grund ist, dass ich einen Index i festhalten möchte, der markiert, wo lang wir jetzt in der Matrix laufen für die Entwicklung. Der Satz sagt, dass man jetzt die Determinante der Matrix C in folgender Weise berechnen kann. Möglichkeit 1, die Matrix hat überhaupt eine Größe 1 Kreuz 1, dann schreibt man einfach den einzigen Wert hin, der in der Matrix drin steht. Und das ist die Determinante. So, babyleicht. Und wenn jetzt die Matrix größer ist, dann wird es interessant, dann greift diese Rekursivität. Man rechnet nämlich dann die Determinante der Matrix C aus, indem man durch die Ite I ist fest, also man läuft jetzt durch die Ite-Zeile, das ist die Zeile, die man fixiert, die hat den Index I, und jetzt läuft man durch die einzelnen Einträge durch, man versieht sie mit einem Vorzeichen, dafür gibt es eine Regel, dann kommt der Eintrag und dann mal Determinante einer Streichmatrix. Das steht da alles. Und so läuft man also nach und nach da durch, hat dann also insgesamt so viele Summanden, wie die Größe der Matrix angibt. Und dann kommt am Ende irgendwas raus. Und damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie das läuft, rechnen wir jetzt mal aus, wie das für eine 2-Kreuz-2-Matrix aussieht. Dann machen wir den Beweis und danach gibt es dann ein 3-Kreuz-3-Beispiel, um nochmal zu illustrieren, wie das jetzt wirklich praktisch funktioniert. Und auch damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, wie komplex die Rechnungen werden. So, hier also das kleine Beispiel, das zeigt, dass man so wirklich weiterkommt zu größeren Matrizen. Bei 1-Kreuz-1, wie gesagt, schreibt man einfach nur hin, was es ist. Und bei, wenn ich jetzt eine 2-Kreuz-3-Matrix habe mit Einträgen A, B, C, D, dann lege ich also los laut Formel. Wir gucken mal, was passiert. Ich nehme mal die erste Zeile, also I gleich 1. Dann beginne ich oben links mit dem ersten Eintrag in der ersten Zeile. Da ist der Eintrag A. Jetzt kommt noch ein Vorzeichen dahin, also minus 1 hoch Zeile plus Spalte, in der ich gerade bin, also 1 plus 1. Das wird jetzt multipliziert mit dem Eintrag, mit A, und dann wird das multipliziert mit der Determinante der Streichmatrix. Und die Streichmatrix kriege ich hier, indem ich die erste Zeile und die erste Spalte streiche. Es gehört also immer alles zu diesem Element, mit dem ich beginne. Ich brauche den Wert, ich brauche Zeilen- und Spaltenindex, um den Exponenten auszurechnen für die minus 1. Und ich brauche Zeilen- und Spaltenindex, um die Streichmatrix zu bestimmen. Das ist also wirklich so ein ganz klares Schema. Wenn man das einmal hat, Sie werden nachts davon träumen. Das vergisst man auch nicht mehr. Also, ich fange bei A an. Minus 1 hoch 1 plus 1 für Zeile und Spalte mal A mal Determinante der Streichmatrix. Aber die Streichmatrix ist, wenn Sie da erste Spalte und erste Zeile weggestrichen haben, einfach nur noch die Matrix, die nur aus D besteht. Also mal D. Beziehungsweise Determinante von D. Plus, jetzt gehe ich weiter in der ersten Zeile, dann habe ich da den Eintrag B. Das ist jetzt die erste Zeile und die zweite Spalte. Also muss ich rechnen, minus 1 hoch 1 plus 2 mal den Eintrag, also mal D, mal Determinante der Streichmatrix. Und wenn ich die erste Zeile und die zweite Spalte streiche, kommt da die 1-Kreuz-1-Matrix raus, in der nur C steht. So. Und dann ist die Zeile zu Ende, also ist auch die Rechnung zu Ende. Und dann schreibe ich nur hin, was rauskommt. Vorne habe ich minus 1 hoch 2, also 1, mal A, mal D. Und dann kommt minus 1 hoch 3, also minus 1, mal B, mal C. Und so kommt die Formel raus, die wir uns auch zu Beginn des Themas schon mal überlegt hatten, als eine Möglichkeit, wie man für 2-Kreuz-2-Matrizen auf eine Volumenfunktion kommen kann. Wenn Sie das vergleichen, werden Sie sehen, dass wir genau diese Formel schon mal gesehen haben. Das ist einfach die Determinante, wie man sie bei 2-Kreuz-2-Matrizen ausrechnet. Inzwischen wissen wir ja, dass es die einzige Möglichkeit ist für eine Volumenfunktion. So, dann können Sie sich vorstellen, wie das dann weitergeht, wenn die Matrizen größer werden. Man läuft also dann durch so eine Zeile durch, muss immer mit den Vorzeichen aufpassen und die richtige Streichmatrix hinschreiben und dann darf man die Determinante ausrechnen. Okay. Das Beispiel nachher macht nochmal ein bisschen deutlicher, worauf man da achten muss, glaube ich. Und wenn sich das jetzt erstmal kompliziert anhört, dann verstehe ich das. Im Wesentlichen ist es nachher ein Aufmerksamkeitsding. Und ich verrate Ihnen alle Tricks, die mir nachher einfallen, wenn wir das Beispiel besprechen, um Ihnen zu helfen, sich daran zu gewöhnen, wie man diesen Satz praktisch benutzt. Kommen wir zum Beweis. Wir gehen, oh, ja, Frage?
Ja, rechnet man das immer mit der ersten Zeile aus?
Nee, im Satz steht ja, ich kann I irgendwo im Bereich 1 bis N auswählen. Das heißt, ich könnte die erste Zeile nehmen, wenn ich möchte. Ich könnte aber auch die fünfte nehmen oder die 27.
Okay, kann man sie einfach dann auswählen?
Nochmal bitte?
Kann man sich dann einfach aussuchen?
Kann man sich aussuchen. Und es gibt manchmal Gründe, die für oder gegen eine gewisse Zeile sprechen. Da komme ich im Beispiel gleich drauf. Nach dem Beweis ist eine sehr gute Frage. Denn klar, wenn man jetzt einen Algorithmus programmiert, dann macht man halt irgendwas. Aber wenn man da drauf guckt selber und nicht irgendwelche Vorschleifen, okay, Entschuldigung, wenn man einen Algorithmus programmiert ohne clevere Vorschleifen, dann nimmt man halt einfach irgendeine Zeile. Aber wenn man drauf guckt, dann werden wir gleich sehen, dass man häufig sieht, ah, diese Zeile ist besonders clever, wenn ich das mit der mache, muss ich besonders wenig rechnen. Ja, das machen wir gleich. Vielen Dank. Jetzt brauchen wir es beliebig. Und im Beweis gehen wir so vor, wie ich das schon angedeutet habe. Wir nehmen diese rekursive Formel, zeigen, dass dadurch eine Volumenfunktion definiert wird und sagen dann, naja gut, wir wissen, dass es nur eine gibt, also muss das die Determinante sein, die damit ausgeht. Das ist der Trick, der jetzt immer wieder zum Tragen kommt. Und das wiederum machen wir per Induktion über die Größe der Matrizen, weil das Schöne ist, dass man für Matrizen der Größe 1 alles sofort sieht und die Formel, die wir haben, verträgt sich auch ganz gut mit dem Prinzip der Induktion, mit den Streichmatrizen und so, das passt ganz gut, das werden wir gleich sehen. Okay, hier ist ein bisschen Notation, bevor ich dann gleich an die Tafel gehe. Zunächst mal möchte ich dem, was wir da im Satz behaupten, was die Determinante ist, einen anderen Namen geben, nämlich Delta. Und dann zeigen wir von dieser Abbildung Delta, dass die eine Volumenfunktion ist. Groß Delta, das ist also jetzt eine Abbildung von der Menge der N-Kreuz-N-Matrizen über K hinein in den Körper K. Und die ist so definiert, wie das im Satz steht. Also mit dieser Formel, bei N gleich 1 ist es der Wert, der da steht. Für größere n ist es diese rekursive Geschichte mit den Streichmatrizen. So, habe ich mir nochmal hingeschrieben. I ist die ganze Zeit fest. I ist unser Zeilenindex und der ist beliebig, aber fest. Den fixieren wir jetzt. Deswegen habe ich auch jetzt die Hände weggelassen davon, das I noch irgendwo anders zu benutzen. Okay. Warum wir diese Beweisstrategie so machen, habe ich schon erklärt. Dann können wir also jetzt einsteigen und nehmen uns Notation her. Für den Rest des Beweises soll immer Groß A eine beliebige N-Kreuz-N-Matrix über K sein. Bei den Bezeichnungen der Zeilen und Spalten müssen wir dann einfach nur gucken, dass wir nicht aus Versehen I nehmen. Und dann brauchen wir ja, um nachzuweisen, dass Delta eine Volumenfunktion definiert, da brauchen wir diese Eigenschaften, Volumenfunktion 1 bis 3. Die haben wir vorhin nochmal wiederholt. Volumenfunktion 1. Das war die Eigenschaft mit der Multilinearität. Deswegen brauchen wir auch gleich noch so einen Spaltenvektor, den man einsetzen kann. Und wir brauchen einen Skalar. Das ist für Vf1. Vf2 war, dass wenn die Matrix nicht vollen Rang hat, dass dann der Wert 0 rauskommt. Und Vf3 war, dass wenn wir die Einheitsmatrix haben, dass dann der Wert 1 rauskommt. 1 des Körpers. So, zur Erinnerung, das alles müssen wir zeigen. Am nervigsten ist häufig Vf1. Und die Notation, die ich hier jetzt einführe, die bezieht sich auch genau darauf. Wir haben die Spaltenvektoren von A, damit wir mit denen argumentieren können. Lambda ist ein Skalar, V ist ein Vektor, den wir da auf dem Spaltvektor so drauf addieren wollen, so wie man das braucht für die Multilinearität. Und wenn wir das haben, dann können wir beginnen mit, nein, das ist das Beispiel, dann können wir beginnen mit dem Induktionsanfang, also mit N gleich 1. Das muss ja einmal rübergehen, glaube ich. Und ich überlege, ob ich Ihnen das hier noch irgendwie besser zeigen kann, sodass Sie noch mehr gleichzeitig sehen. Nee, das ist das Beispiel dazwischen. Ich glaube, das Beste, was ich tun kann, ist, Ihnen die Notation da so zu lassen. Okay. Ah, genau. Und ich habe hier extra Farbe stehen, denn es wird der Teil kommen. Hier ist Farbe, wo ich das brauche. Aber ich glaube, ansonsten sind wir jetzt good to go. Ja. Legen wir los mit dem Induktionsanfang. Achso, Entschuldigung, das ist der Beweis von 7.12. Induktionsanfang, N gleich 1. Naja, das schreiben wir einfach alles hin, da ist nicht viel zu tun. Für Vf1, also für die Multilinearität, da wissen wir jetzt, dass die Matrix A, weil sie ja nur Größe 1, Kreuz 1 hat, nur einen Eintrag hat, nämlich den Eintrag A1, 1. Dieser Vektor V ist jetzt einfach nur, besteht nur aus V1, aus dem Element aus K. Und dann haben wir noch dieses Lambda und wir müssen uns angucken, was Delta ist von der Matrix A plus Lambda mal die Matrix, wo man da irgendwas ersetzt hat. Naja, wie kann man hier jetzt den Spaltenvektor durch irgendwas ersetzen? Man kann nur den einzigen Eintrag, den es gibt, ersetzen durch diesen Körper, dieses Körperelement V, das wir haben, beziehungsweise V1. Das heißt, gucken wir jetzt an, was Delta von A11 plus Lambda mal V ist. Und das ist, naja, wenn ich mir das, also V ist sozusagen dasselbe wie V1, ich schreibe V1 hin, weil man dann besser sieht, dass es der erste und einzige Eintrag in diesem Vektor ist. Das hier ist doch jetzt einfach nur ein Körperelement. Körperelement plus Körperelement mal Körperelement. Also kann man auffassen als eine Matrix der Größe 1 plus 1 wieder. Und dann gucken wir in die Vorschrift für Delta, was Delta noch macht. Und dann ja, nimmt man einfach dieses Element und schreibt das hin. Also nehmen wir das Element und schreiben das einfach hin. Mehr können wir nicht tun. Und womit müssen wir das jetzt vergleichen für VF1? Ja, wir müssen das vergleichen mit Delta von der Matrix A plus Lambda mal Delta von dieser Matrix, wo man da den Vektor ersetzt hat. Also Delta von A plus Lambda mal Delta von klein v1. Und ich sage jetzt immer nur Delta, ich meine groß Delta, das sage ich nicht jedes Mal dazu, momentan gibt es ja nur großes. Naja, was ist da los? Das ist ja auch wieder eine 1 kreuz 1 Matrix, hier in diesem Fall n gleich 1. Und die Vorschrift sagt, dass wir dann einfach dieses einzige Element hinschreiben, also A11 plus Lambda mal, okay. Und hier, das ist auch eine 1 kreuz 1 Matrix und die Vorschrift sagt, wir schreiben einfach das Element hin. Und dann sehen wir sofort, dass das gleich ist, das heißt, die Multilinearität ist klar. Was ist mit VF2 los? VF2, weil diese Geschichte mit dem Rang. Aber was ist da? Naja, wie kann denn so eine Matrix der Größe 1 kreuz 1 nicht vollen Rang haben? Wie geht das? Voller Rang würde ja heißen Rang 1, okay, und nicht voller Rang 7, ja?
Wenn sie 0 ist?
Genau. Der Rang müsste dann ja 0 sein, das Einzige, was noch geht, kleiner als 1 ist 0, und dann müsste die Matrix selber die Nullmatrix sein, das heißt, der einzige Eintrag ist 0. Und die Vorschrift sagt, dass dann der Wert von Delta dieser eine Eintrag 0 ist. Also stimmt es, dass wenn der Rang nicht 0 ist, der Wert 0 ist. Auch wieder so auf langweilige Weise. Falls der Rang von A kleiner als n ist, n ist ja 1, dann ist A eine Matrix, die nur aus 0 besteht. 0 des Körpers natürlich. Matrix der Größe 1 kreuz 1. Wie sieht die aus? Ja.
Mit dem Eintrag 1.
Genau. Und was für eine 1 ist das?
Also das Einzelne.
Genau, das Einzelne des Körpers. Richtig. Die Einheitsmatrix der Größe 1 ist diese hier. So, 1 des Körpers und formulieren mündlich, was wir da machen, und dann schreibe ich irgendwas Kurzes, Knackiges hin, hoffentlich. Also Induktionsschritt will man ja sagen, man nimmt sich jetzt ein n her, in dem Fall mindestens 2, weil der Anfang bei 1 war, und dann will man das also fest hernehmen und möchte gerne voraussetzen, dass der ganze Satz, also diese Formel oder was auch immer man da jetzt behauptet, richtig ist für alles, was ein kleiner ist. Was heißt es bei uns konkret? Na, wir reden über n kreuz n Matrizen, das heißt, dass in unserer Voraussetzung, die wir jetzt formulieren, es um n minus 1 kreuz n minus 1 Matrizen gehen muss, wenn wir das formulieren. Und
müssen also jetzt einfach nur ordentlich hinschreiben, n soll mindestens 2 sein. Und die Behauptung, die wir gerade beweisen, nämlich, dass Delta eine Volumenfunktion ist, soll richtig sein für Matrizen der Größe n-1, Kreuz n-1 über den gleichen Körper K. So, Stichwort Streichmatrizen, die sind ein kleiner und da wissen wir dann gleich Bescheid und das ist super praktisch. Sei n plus 2, dann sei Delta, wenn man das jetzt quasi definiert für Matrizen dieser kleineren Größe, eine Volumenfunktion. Ich schreibe mal passend formuliert. Denn man muss es dann ja formulieren für n-1 Kreuz n-1 Matrizen, aber die Vorschrift ist dieselbe. Für Matrizen der Größe n kreuz n. Das heißt, A hat jetzt Größe n kreuz n und wir rechnen irgendwie los und versuchen dann an geeigneter Stelle geschickt zu benutzen, dass wir für die kleineren Matrizen da Bescheid wissen. Wir beginnen jetzt also mit Vf1, mit der Multilinearität. I war ja fest. Erinnerung. Der Index für die Zeile, entlang derer wir die Entwicklung machen. Und ich schreibe das deshalb jetzt nochmal hin, weil ja gleich das I vorkommt und sonst die Frage im Raum steht, was ist dieses I eigentlich? Das ist das, was du sagst, das Feste für die Zeile. Jetzt möchte ich für Vf1 noch einen weiteren Index festlegen, denn bei der Multilinearität haben wir ja immer dieses Ding, dass man da für so einen Spaltenvektor in der Matrix was macht. Also brauche ich noch so einen Spaltenindex. Stütze dazu in Klammern Spaltenindex, denn es geht jetzt darum, eine Spalte der Matrix zu manipulieren für diese Multilinearität. Und was möchte ich noch haben? Ich glaube, ich habe eigentlich genug Notationen. Wir haben schon diesen Vektor V, der ist schon da, die Einträge von A haben auch schon Namen. Achso, um das zu vereinfachen, möchte ich jetzt der Matrix, bei der man die L-te Spalte von A nimmt und den Vektor V dazu zählt, dieser Matrix möchte ich jetzt noch einen Namen geben, damit ich das nicht mal alles hinschreiben muss. Dann können wir uns auch da nochmal an Notation erinnern. So, D ist jetzt die Matrix, bei der wir A hernehmen. Jetzt nehmen wir die L-te Spalte, deswegen steht unten L, und wir nehmen den L-ten Spaltenvektor, AL, und zählen den Vektor V dazu. Das geht, weil V die richtige Länge hat und weil die Einträge aus K kommen. Also kann ich diese Elemente da so zuaddieren zu jedem einzelnen Eintrag in jeder Zeile. Ich hoffe, dass Sie sich erinnern. Und das ist ja so eine Matrix, die wir brauchen für die Multilinearität. Lambda aus K habe ich mir irgendwann schon mal hergenommen. Das brauche ich jetzt nicht. Genau, erstmal mache ich das so. Und was ist zu zeigen? Nur mal kurz für uns zur Erinnerung. Wir wollen zeigen, dass wenn ich jetzt Delta von D ausrechne, also von dieser manipulierten Matrix, dass dann dasselbe rauskommt, als wenn ich Delta von A ausrechne und dann plus Delta von der Matrix A, bei der wir die L-te Spalte durch V ersetzt haben. Wo wir also nicht addiert haben, sondern ersetzt. Das möchte ich gerne. Gut, das geht jetzt über 2 Tafeln. Ich fange hier an, indem ich Delta von D einfach ausrechne. Und jetzt kommt der übliche Kunstgriff, den wir schon kennen, dass wir nämlich eine fette Summe haben. Und irgendwo gibt es einen besonderen Index, bei dem irgendwas passiert. In diesem Fall ist das L, weil die Matrix D sich ja nur an der L-Spalte von A unterscheidet. Ansonsten sind die ja gleich. Ne? Das heißt, die L-Spalte ist irgendwie wichtig, da ist was passiert. Und das heißt, dass wir in dieser großen Summe, die ich gleich hinschreibe, eine Unterteilung machen. Erst kommen alle Spalten bis hin zu L-1. Da stimmen die beiden Matrizen überein. Dann kommt die L-te Spalte, da ist was Interessantes passiert. Dann kommen die späteren Spalten, da stimmen die Matrizen A und D auch wieder überein. Deswegen teile ich das so auf. Das ist also die Vorrede zu dem, was ich da jetzt gleich hinschreibe. Das wird nämlich so ein Ungetüm. Hier kommt der Teil bis zur Spalte L-1. Dort läuft von 1 bis L-1. Und jetzt schreibe ich einfach, was unsere Funktion Delta macht. Die macht minus 1 des Körpers hoch. Nee, Quatsch, minus 1, nicht minus 1 des Körpers. Oder? Na doch, das ist was ich ausrechnen kann. Minus 1 des Körpers mal hoch plus j mal aj. Das ist jetzt der Eintrag in der Matrix D, aber es ist ja derselbe wie in der Matrix A, deswegen darf ich aj hinschreiben. Denn ich bin jetzt ja bei diesen ersten paar Spalten, wo die Matrizen D und A gleich sind. So, das zur Erklärung. Und jetzt kommt die Streichmatrix. Delta von der Streichmatrix D um IJ. Jetzt habe ich hingeschrieben, was die Formel ist für Delta für diese ersten paar Spalten. Ich laufe also durch die ite Zeile und bin jetzt 1, 2, 3 und so weiter bis zur Spalte L-1 gelaufen. Jetzt kommt die Spalte L. Das war also bis zur L-1. Spalte. Jetzt kommt die L-te Spalte, da passiert was Interessantes. Vorher verlässt mich meine Kreide. Was habe ich da? Minus 1 hoch I plus L, denn das ist jetzt ja der Fall J gleich L. Mal, ja, welchen Matrix-Eintrag haben wir da? Da, wenn wir L-te Spalte sind, haben wir nicht nur den entsprechenden Eintrag der Matrix A, sondern auch noch den Eintrag, der aus dem Vektor V kommt, den wir dazu addiert haben. Dementsprechend steht da jetzt A und L, das ist der Eintrag der Matrix A, plus das, was in dem Vektor V an der Stelle steht, und das ist VI, denn der Vektor steht ja so senkrecht da drin, da wurde dazu addiert, V1 bis hin zu VN, und wir sind in der ieten Zeile, also ist die Stelle hier die Ite, die ich da sehe. Und das Ganze jetzt nochmal Delta von der Streichmatrix D oben IL. Ich hoffe, das ist alles richtig. Und ich habe sehr viele Klammern, aber ich hoffe, dass das auch alles passt. Und das ist jetzt die Stelle J gleich L sozusagen. Da steht kein J, denn wenn ich das in der Summe geschrieben hätte, also damit genommen hätte, wäre das die Stelle J gleich L gewesen. Deswegen in Anführungsstrichen. Und jetzt kommt der Rest der Summe, wo ich also bei L plus 1 loslaufe. Ab da ist ja alles wie in der Matrix A und deswegen sieht es wieder so aus wie vorne. Also Summe, der Wert läuft von L plus 1 bis N, minus 1 hoch I plus J mal AJ, weil es wie gesagt der Eintrag aus der Matrix A ist, mal Delta von D Streich Matrix. Nämlich, wo die Matrizen A und D sich unterscheiden und warum man das da sieht und wie. Glaube ich, hoffe ich. Und jetzt starren wir da mal kurz drauf. Was sind denn die Infos, die wir haben? Na, hier werden doch einfach nur dieses Element und dieses Körperelement und dieses Zeug hier multipliziert. Und hier kann man das auseinanderziehen. Das sind ja einfach alles Körperelemente, da kann man ein ganz normales Distributivgesetz im Körperpaar anwenden. Das heißt, hier kann man es auseinanderziehen, da passiert nichts weiter. Vorne und hinten muss man vielleicht noch einmal kurz überlegen, da ist der Witz, dass man sich jetzt zurückziehen kann auf Delta von diesen kleineren Matrizen und mit dem, was wir am Anfang des Induktionsschlusses hingeschrieben haben, kann man da dann schon die Multilinearität benutzen. Und so kann ich jetzt die nächste Umformung machen. Das heißt also, ich schreibe hier mal so ein Argument dran, irgendwie, damit wir das nachvollziehen können. Vf1 in den Streichmatrizen. Beziehungsweise in der Mitte ist es einfach nur ausrechnen. So, was passiert dann? Im vorderen Teil darf ich das jetzt anders hinschreiben aufgrund der Eigenschaft Vf1 in den Streichmatrizen und dann bekomme ich minus 1 ist Vf1 plus Vf1. Das bleibt so. Aj bleibt auch so. Und jetzt kann ich hier mir überlegen, naja, D und A unterscheiden sich ja nur in der L-ten Spalte. Wenn ich also da jetzt anwende, was Vf1 sagt, dann kommt Folgendes raus. Delta von der Streichmatrix A plus Delta von der Streichmatrix, wenn ich in der Matrix A in der L-ten Spalte anstelle des Spaltenvektors, der dahin gehört, den Vektor V einsetze und dann die entsprechende Streichmatrix liefert. So, so sieht das dann aus. Und hier wende ich, wie gesagt, an, dass man, wenn man Delta für kleinere Matrizen ausrechnet, da diese Regeln für die Multilinearität schon hat. Das heißt, hier darf ich das jetzt so auseinanderziehen, wie ich das bei der Multilinearität eben darf. Klammern, keine Ahnung, ob das ungefähr passt. Ich glaube, hier muss noch eine Klammer hin. Das war der erste Teil, das gehört hier vorne zu. Jetzt kommt der mittlere Teil, da ziehe ich das einfach so auseinander, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Distributivgesetz im Körper K. Dann steht da minus 1 hoch L mal AIL mal Delta von D gestrichen bei IL plus minus 1 des Körpers hoch minus L mal VI, da steht's, mal Delta von D IL gestrichen. Das war der mittlere Teil. Jetzt kommt noch das hintere Stückchen. Aber da ist alles genau wie vorne, weil ich jetzt ja wieder weg bin von der L-ten Spalte, wo sich was verändert hat. Sodass ich also da jetzt auch einfach wieder die Multilinearität benutzen kann. N minus 1 des Körpers hoch J, dann kommt AIJ. Und jetzt verwende ich in diesem hinteren Teil die Multilinearität für die Streichmatrix. Und benutze wieder, wo sich A und D unterscheiden. Also alles genau wie vorne. Dann steht da, ich gucke mal, ob ich die Indizes richtig mache. Delta von A gestrichen J plus Delta von A, wo ich in der L-ten Spalte stattdessen V stehen habe, IJ. Und ich glaube, jetzt ist alles richtig. Ich gucke nochmal wegen der Klammern. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hier dieses Delta sollte darum. Und die Klammer geht zu und dann ist alles okay. Jetzt starren wir nochmal drauf und sortieren das im Kopf so ein bisschen zurecht. Also, hier, diese Summen bestehen ja quasi immer auf zwei Teilen. Das liegt daran, dass hier in der Mitte mal noch so ein Plus steht und das könnte man wieder auseinanderziehen. Und jetzt gucke ich mir immer den ersten Teil an. Hier habe ich im ersten Teil Streichmatrizen für A stehen und Einträge von A. Und das passt ja auch mit der dritten Zeile. So dass es also aussieht, als würde ich die Vorschrift für Delta für die Matrix A benutzen, wenn ich jetzt nur diesen ersten Teil anhabe. Das ignoriere ich. Jetzt gucke ich hier, da steht auch einfach nur dieses AIL. Hier, wenn ich die L-te Spalte gestrichen habe, dann unterscheiden sich die Streichmatrizen nicht von A und von D. Also hätte ich hier stattdessen auch AIL schreiben können. Und dann ist das der passende Eintrag für die Matrix A, wenn ich Delta ausrechne, an der entsprechenden Stelle. Und hier genauso, wenn ich hier wieder auch nur den ersten Teil der Summe angucke, habe ich hier eine Streichmatrix für A, den richtigen Eintrag, bin in der linken Zeile, alles passt. Sodass also diese ersten Teile alle zusammengefasst Delta von A ergeben. Da habe ich einfach nur umsortiert. Und jetzt gucken wir uns an, was übrig geblieben ist. Ich fange mal hinten an. Hier ist übrig geblieben, dass ich Delta ausrechne für die Matrix, bei der ich in der L-ten Spalte statt des Spaltenvektors, der da vorher war, V hingeschrieben habe. dann habe ich diesen Teil. Den Rest ignoriere ich, dann gucke ich hier, dann habe ich hier den entsprechenden Eintrag für diese Matrix. Da ich in der elften Spalte bin, ist egal, was da vorher stand, denn ich streiche den. Also ist das da an der Stelle das Richtige für die Matrixarbeit, der ich das ersetzt habe, denn das Ersetzen sehe ich nicht mehr, wenn ich die elfte Spalte gestrichen habe. Und hier vorne ist auch wieder der zweite Teil, der für die Matrix, wo ich die elfte Spalte ersetzt habe, sodass ich also insgesamt, wenn ich alles wieder zusammenmaste, die Vorschrift kriege, wie ich Delta ausrechne, für die Matrix A, bei der ich in der elften Spalte statt des Spaltenvektors, der vorher war, V eingesetzt habe. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Das ist V1 für dieses Spaltenaddieren. Und dann, wenn man da halt so lambda rumlaufen hat, macht man ja das gleiche. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch irgendwas geschrieben habe. Ja, habe ich sogar. Ich habe das Ganze sogar auch für lambda nochmal gemacht. Das ist genau dieselbe Idee mit dem Aufteilen und dem Hingucken. Wer möchte das sehen? Ich kann das anschreiben mit dem lambda. Ja, okay, dann mache ich das. Und ich fasse mich vielleicht bei den Erklärungen ein bisschen kürzer, weil es genau die gleiche Idee ist. Aber wenn Sie das sehen wollen, natürlich. Nur noch mal wischen. Ich glaube, das passt da unten nicht mehr hin, oder? Nee, ich möchte Platz haben. Also wische ich erstmal. Sie können durchatmen. Warm hier vorne. Haben Sie eine Frage?
Ja.
Ich hätte
den Stoffen der Frau addiert, dass ich nur für der L in diese Delta von B, diese große Nummer.
Ja.
Hätte den Stoffen der Frau I nur für L addiert und nicht für die andere Somatik.
Ach so, das liegt daran, dass es in den anderen Somatik quasi versteckt ist. Hier zum Beispiel ist es versteckt daran, dass hier der ganze Spaltenvektor V steht. Und hier auch. Hier. Das heißt, dieser Vektor V ist die ganze Zeit da, aber manchmal ist er halt komplett als Spaltenvektor hingeschrieben und manchmal sieht man nur den einen Eintrag da an der Zeile. Das liegt daran, dass wir halt, wenn wir durch die Hiete-Zeile durchgehen und dann in einer speziellen Spalte sind, dass wir dann da nur genau diesen einen Matrix-Eintrag haben, nämlich den. Ansonsten betrachten wir immer die Matrix in der ganzen Spalte. Deswegen sieht es unterschiedlich aus. Das ist der Grund. Ich verstehe Sie nicht, Entschuldigung. Das ist genau dasselbe. Also hier ist der Vektor V sozusagen versteckt in der Notation für D. Da haben wir ja immer diesen Vektor addiert. Das steht jetzt nicht nochmal da, weil es in der Definition der Matrix D drin ist. Und nur hier habe ich das sozusagen explizit hingeschrieben. Das hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte auch einfach sagen können, dass es der Eintrag DIL ist. Aber damit man sieht, was passiert, habe ich es explizit hingeschrieben. Und hier hinten ist es wieder in der Definition von D.
Die Arten sind
können wir das am Ende vielleicht klären? Das ist jetzt so eine Detailfrage. Wir können ja am Ende der Vorlesung kurz drüber sprechen. Da muss ich nur überlegen, dass ich es stehen lasse. Also stoppen Sie nicht, halt es abgeschnitten. Okay, jetzt gleich noch für Lambda. Im Fall n gleich 1 haben wir das einfach so zusammengetüdelt. Jetzt machen wir es so schnell, aber für die ist dieselbe. Gleiche Aufteilung. machen. Plus, jetzt kommt der Eintrag in der L-Seite. Also minus 1 hoch I plus L. Mal der Eintrag, der da steht. Und jetzt überlegen wir wieder, was der Eintrag ist. Naja, in der Matrix A sind wir in der I-ten Zeile und in der L-Spalte. Also haben wir A und L da stehen. Allerdings haben wir ja manipuliert, wir haben ja mit Lambda multipliziert. Und hier merken wir das, weil wir in der L-Spalte sind. Also steht da Lambda mal ein L. Und dann kommt wieder das Delta von der Streichmatrix. Und jetzt kommt der Rest. Den quetsche ich mal hinten noch hin. Ganz klein, Sie wissen ja, was da kommt. Läuft, läuft von L bis 1 bis N. Und hier haben wir minus 1 hoch minus J mal der Eintrag. Und der stimmt jetzt wieder überein, weil wir außerhalb der Eckenspalte sind. Mal Delta von der Streichmatrix. Und jetzt kommt genau das gleiche wie vorne. Hier vorne überlege ich mir einfach nur, was es heißt, dass ich hier streiche und benutze Vf1 in Bezug auf die Skalarmultiplikation für diese kleinen Matrizen. Hier in der Mitte ziehe ich dieses Lambda, was da steht, einfach raus nach vorne. Das darf ich. Ich rechne hier einfach ein paar Paar. Und hier hinten mache ich dasselbe. Dann nehme ich auch wieder für die Streichmatrizen die Induktions-, also diese Voraussetzung, die wir im Induktionsschritt formuliert haben, dass nämlich da die Verträglichkeit mit dieser Multiplikation stimmt. Das heißt, wir stellen uns hier überall so ein Lambda vor, dass wir einfach rausziehen dürfen. Und wenn ich das mache, dann habe ich also Vf1 für die Streichmatrizen und in der Mitte rechne ich einen Körper. Dann sehe ich, dass ich hier überall diese Lambdas kriege, die ich rausziehen darf. Und dann bekomme ich raus Lambda mal Delta von A, wenn ich mich nicht sehr täusche. Denn wenn ich das Lambda überall rausgezogen habe, dann habe ich ja nur noch die Matrix A, so wie sie vorher war. Da ist jetzt nichts manipuliert, keine andere Spalte oder so, sondern alles wie vorher. Das ist die gleiche Idee, plus umsortieren, genau wie auf der rechten Seite. Und ich vermute mal, der wichtige Schritt ist, nochmal zu sehen, wie teile ich die Summe auf, was schreibe ich dahin, jedenfalls hoffe ich, dass denen, die sich gerade gemeldet haben, das jetzt reicht. Und dass ich den Zwischenschritt notfalls dann auch selbst entscheiden könnte. Falls es nicht so ist, dann, wie immer, sagen Sie es schon lüg. Und dann kriegen Sie eine Podcast-Folge, die nur so funktioniert, dass ich Ihnen diese ganzen schrecklichen Summanden und Indizes vorlese. Ganz langsam. Und auf die Boden nicht zu verschreiben. Bestimmt nicht umschreiben. Genau. Entschuldigung. Dort. Genau. Kann man sehen. Also hier steht es 1000. Das ist die Rechnung für die Skalarmultiplikation. Und jetzt haben wir insgesamt Vf1 gezeigt. Das war auch schon das Schwierigste. Vf2 und Vf3 sind nicht so schlimm. Das machen wir als nächstes. Und so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Wir müssen ja auch mal zum Ende kommen.
Vf2.
Dass der Rang von A nicht voll ist. Und wer kann mir vielleicht nochmal erklären, wie man sehen kann, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man einer Matrix ansehen kann oder merken kann, dass die nicht vollen Rang hat. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja?
Entweder bei der Dreiecksmatrix, wenn da eine 0 auf der Hauptdiagonale steht.
Genau.
Oder wenn zwei Vektoren sichtlich vielfach voneinander sind.
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt halt wirklich diesen Fall, dass zwei Zeilen oder Streichenvektoren einfach gleich sind oder man sieht sofort, der eine ist ein Vielfaches von dem anderen, genau. Und dann gibt es diese Fälle, die nicht so offensichtlich sind, deswegen müssen wir den Rang ja auch bestimmen und können ihn häufig nicht einfach sehen. Das nämlich zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben 100 kreuz 100 und einer der Vektoren ist eine Linearkombination aus drei anderen. Das sieht man normalerweise dann nicht einfach so. Aber es ist eben auch ein Fall, der dazu führt, dass die Menge der Zeilen bzw. Spaltenvektoren linear abhängig ist. Dass man dann nicht den ganzen Vektorraum erzeugt, dass der Rang dementsprechend nicht voll ist. Und man kann, wenn man an die Definition des Rangs denkt, jede dieser Situationen so ausdrücken. Also egal, ob da jetzt eine Nullspalte ist oder Zeile oder zwei gleiche Spalten oder Vielfache voneinander, was auch immer, das ist alles ein Spezialfall von folgender Situation. Man kann den Nullvektor in nicht-trivialer Weise als Linearkombination der Spalten bzw. Zeilenvektoren schreiben. Und jetzt gucken wir mal kurz, wie das aussieht, und dann möchte ich das ein bisschen umformulieren, sodass das gleich kommt. Das heißt, der Mann von A nicht voll. Und jetzt schreibe ich mal den Nullvektor als nicht-triviale Linearkombination. Und ich spare mir die ganze Notation einzuführen, weil ich nämlich gleich etwas anderes hinaus möchte. Sei 0, Km, also der Nullvektor in Km, gleich Lambda 1 mal, ich nehme jetzt die Spaltenvektoren, einfach weil ich die habe, diese Notation kann ich einfach nehmen, Lambda 1 mal A1 und so weiter, bis Lambda n mal Km, eine nicht-triviale Linearkombination, womit ich jetzt meine, dass diese Lambdas aus K kommen, dass sie nicht alle 0 sind. So, und jetzt möchte ich mal kurz mit Ihnen zusammen überlegen, die sind ja nicht alle 0. Ich finde also mindestens ein Lambda, was von 0 verschieden ist. Und indem ich notfalls die Notation ändere, setze ich jetzt einfach mal voraus, dass Lambda 1 nicht 0 ist. Ansonsten gruppiere ich das halt um und benenne ich irgendwie anders. Worauf will ich hinaus? Ich möchte gerne Lambda 1 mal A1 auf die andere Seite bringen und mit den Inversen von Lambda 1 multiplizieren und dann auch das Vorzeichen ändern. Denn worauf ich hinaus will, ist eine Möglichkeit, wie ich den Spaltenvektor A1 mit den anderen Spaltenvektoren darstelle. Ich will also diese Darstellung für den Nullvektor umformen zu einer Darstellung, wo ich einen der Spaltenvektoren mit den anderen darstellen kann. Und ich will jetzt halt nicht einfach festlegen, welcher Spaltenvektor auf die eine Seite soll und welcher auf die anderen. Und es ist egal, welchen ich nehme, also entscheide ich einfach hier den ersten. Ich schreibe den ersten als den ersten dazu mit den anderen. Setze also jetzt Modulo Umnummerierung voraus, dass Lambda 1 nicht 0 ist. Bringe es auf die andere Seite, rechne mal minus das Inverse von Lambda 1 und bekomme dann eine neue Linearkombination und die schreibe ich jetzt ordentlich hin. Modulo Umbenennung. Seien jetzt Mu 1 bis, nee, ich glaube, die heißen jetzt Mu 2 bis Mu n aus K so. Dass A1 das gleiche ist wie mu 2 mal A2 und so weiter bis hin zu mu n mal A1. Und Sie können diese Mus konkret ausrechnen, so wie ich es gerade erklärt habe, das auf die andere Seite bringen und dann mal minus das Inverse von A1. Und dann ja, rechnen Sie alles aus, dann kriegen Sie die Mus. Und jetzt ist der Witz, dass ich den ersten Spaltenvektor so dargestellt habe, sodass ich jetzt also die Matrix A hernehmen könnte und könnte anstelle des ersten Spaltenvektors dieses Ungetüm dahin schreiben, diese Summe. Und dann sehen wir gleich, was passiert mit den rechnerisch-linguistischen Arten. Mit Frau 1. Und kann einfach in die erste Spalte diese ganze Linearkombination schreiben. Oh ja, haben Sie eine Frage?
Sie hatten gesagt, Sie multiplizieren mit den negativen Versen von
ja.
Lambda 1.
Ja, wenn ich das rüberbringe, steht da ja minus Lambda 1 mal A1.
Ah, ja, okay.
Deswegen, vielen Dank für die Frage. So, ich nehme die Matrix A, ich nehme die erste Spalte und schreibe da künstlich diesen Ausdruck hin. Das ist ja dasselbe wie die Seite, aber ich schreibe jetzt einmal hin, weil ich gleich damit weiterrechnen möchte. Also steht da jetzt das ganze Zeug. Und jetzt kommt die Multilinearität. Ups, da fehlt eine Klammer. Jetzt kommt die Multilinearität und sagt, ich kann das so auseinanderziehen und die Skalare rausziehen und so weiter. Jetzt kommt also Vf1. Und wenn ich das mache, dann steht da, ich mache das mal beides auf einmal. Ich ziehe also die Skalare raus und schreibe diese neue Summe hin. Dann habe ich da stehen μ2 mal Delta von A1 an der Stelle A2. Also Entschuldigung, A1 in der ersten Spalte ist der zweite Spaltenvektor eingesetzt, nicht an der Stelle. Und so weiter, ich sage es gleich nochmal ordentlich. So, also was habe ich gemacht? Erstmal nehme ich die Verträglichkeit hier mit der Summenbildung und dann ziehe ich die Skalare raus. Dann habe ich also hier stehen, erster Skalar mit 2 mal Wert unter Delta von der Matrix, wo ich an der ersten, also an der Stelle 1 sozusagen in der ersten Spalte den zweiten Spaltenvektor eingesetzt habe. Das heißt, hier habe ich diesen ersten Teil verarztet. So, jetzt kommt der nächste Teil. Ich bin immer noch in der ersten Spalte von A die ganze Zeit. Jetzt kommt der nächste Teil, da habe ich die 3, das ziehe ich raus. Und in der ersten Spalte an der Stelle steht dann A3 und so weiter bis zum Ende. Da ziehe ich μm raus und habe da aber jetzt in der ersten Spalte der Matrix den Spaltenvektor A eingeschrieben. Also alles nacheinander von 2 bis n. Und so habe ich Vf1 genutzt. Und wir gucken uns einmal kurz an, was da los ist. Was wissen wir da jetzt? Also das ist jetzt so eine Matrix. An jeder Stelle, ich fange mal hier vorne an. Das ist jetzt eine Matrix, wo wir in der ersten Spalte den zweiten Spaltenvektor stehen haben. Und dann kommt aber ja in der zweiten Spalte der zweite Spaltenvektor nochmal, da gehen wir da ja hin. Das heißt, dass das eine Matrix ist, die zwei gleiche Spalten macht. Einverstanden? Wir sind also jetzt quasi von diesem allgemeineren Fall, wie man sehen kann, dass eine Matrix nicht vollen Rang hat, sind wir jetzt gelandet bei so einem ganz speziellen Fall, den wir zum Glück in unserem Beispiel mit aufgezählt haben. Man kann ja bei einer Matrix sofort sehen, dass sie nicht vollen Rang hat, wenn sie zwei identische Spalten hat. Und auf diesen Spezialfall haben wir es jetzt zurückgeführt. Warum? Na, weil wir jetzt die Formel für Delta benutzen wollen, dann gucken wir in die Streichmatrizen und bei den meisten der Streichmatrizen wird es auch so sein, dass die zwei gleiche Spalten haben. Und durch die Induktion wissen wir dann da schon, aha, gleiche Spalten, nicht vollen Rang, der Wert ist 0. Wir müssen nur gucken, ob vielleicht bei irgendwelchen Streichmatrizen man das nicht hat mit den zwei gleichen Spalten. Da müssen wir nochmal schauen. Aber, naja, wir wissen ja jetzt, was Delta macht. Und wir wissen, dass wenn jetzt nicht ausgerechnet die erste Spalte gestrichen wird, also da sehen wir dann schon ganz viel. Wie schreibe ich das denn jetzt hin, was ich gerade erzähle? Ich lasse das erstmal stehen und nehme mir ein J. Falls J, okay. Wir haben da jetzt immer so die erste Spalte, die mit irgendwas anderem übereinstimmen. Und wenn wir jetzt streichen, und wir streichen ab der Spalte 3, dann sehen wir, dass da vorne zwei gleiche Spalten sind und haben also sofort kleinere Matrizen, bei denen man sofort sieht, dass sie nicht vollen Rang haben. Das heißt, ich schreibe das einfach so hin, falls dort aus 3 ins N kommt, dann hat die Streichmatrix. Ich komme ja, wenn ich das ausrechne, auf solche Streichmatrizen in der Formel, deswegen gucken wir uns die an. Dann hat die Streichmatrix A1, A2, also diese erste. Wenn ich da die erste Zeile und die J-Spalte streiche, zwei gleiche Spalten. Ist deshalb mit dieser Vorbemerkung n minus 1 hoch. kommt AI2, der zweite Eintrag. Und gleich müssen wir kurz aufpassen. Und ich habe wieder die richtige Streichmatrix. Los, und jetzt schreibe ich gar nicht weiter. Denn ab jetzt streiche ich ja die dritte Spalte und so weiter bis zum Ende. Und dann haben wir uns vorher überlegt, dass diese Streichmatrizen unter Delta den Wert 0 haben. Das heißt, die ganzen nächsten Summanden fallen weg. Hier oben. Und jetzt gucken wir uns das hier vorne noch an. Es fällt jetzt einfach alles in sich zusammen. Denn, was ist los? In dieser Matrix hier vorne sind die erste und die zweite Spalte gleich. Und das heißt erstens, dass die Einträge AI1 und AI2 gleich sind, denn in der dritten Zeile müssen jetzt ja auch die Einträge in der ersten und zweiten Spalte gleich sein. Und diese Streichmatrizen sind auch gleich, denn ob ich jetzt die erste Spalte streiche oder die zweite, ist egal. Danach schiebe ich ja zusammen, die beiden Spalten waren gleich, der Rest ist auch gleich und in beiden Fällen streiche ich die dritte Zeile. Das heißt, diese beiden Streichmatrizen. Das Einzige, was bei diesen beiden Ausdrücken hier unterschiedlich ist, ist das Vorzeichen. Denn hier steht oben als Exponent b plus 1 und hier steht b plus 2. Das heißt, eins von beiden ist gerade und eins ist ungerade und deswegen kürzt sich das genau gegenseitig weg. Und am Ende haben wir dann auf die 0 und dann ist alles so und fertig. Ha. Und das kann ich jetzt für all diese Matrizen machen. Das war wohl das erste hier. Der erste Eintrag, der ist 0. Mal mit 2 ist immer noch 0. Und das gleiche Argument kann ich für die ganzen anderen Matrizen auch machen. Denn da muss ich auch immer nur gucken, ab wann sind die Einträge sowieso 0. Dann bleiben immer so zwei Kandidaten übrig, die aber bis auf das Vorzeichen gleich sind und sich deswegen wegkürzen. Und dann ist alles 0. Genau so für Delta von A1.
Gesehen hat, so drei
oder man streicht genau die, man streicht es so weg, dass da wieder eine Einheitsmatrix ist. Ja, das war der Lagrange Entwicklungssatz. Formuliert für Zeilen. Da machen wir jetzt ein Beispiel. Man kann das Ganze auch für Spalten machen. Generell werden wir sehen bei ganz vielen dieser Rechenregeln, dass es da immer eine Version gibt, die wir beweisen und die andere folgern einfach durch Transponieren. Das ist auch noch so eine Sache, werden wir auch sehen, dass die Determinante sich nicht ändert, wenn man eine Matrix transponiert. Es kommen also noch hoffentlich tolle Rechenregeln. Aber erstmal ein Beispiel. Und Ihre Frage vorhin bezog sich auf diesen ersten Teil, richtig? Dann lasse ich den stehen und wische nur unten. Dann können wir gleich am Ende der Vorlesung nochmal drauf gucken und Ihre Frage erklären. Dann wische ich jetzt da nur für ein kleines Beispiel. Da gehe ich drüber. Und an dem Beispiel können wir dann auch mal gucken, wie ist es eigentlich. Gucken, habe ich da die Matrix hingeschrieben? Ich glaube, die Matrix steht da sogar. Ja. Ja, dann können wir einmal gucken, ist es eigentlich egal, welche Zeile ich nehme. Momentan entwickeln wir ja nur nach Zeilen. Hier ist unsere wunderschöne Matrix. 1, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1. So. Ich habe ja was aufgeschrieben, wonach ich entwickeln möchte. Aber Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Nach welcher Zeile soll ich entwickeln? Und dann können wir danach mal gucken, ob Sie sich die gleiche ausgesucht haben wie ich. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, dann reden wir weiter. Also, welche Zeile soll ich nehmen? Da sehe ich schon einen Finger, genau. Da auch, ja?
Ich wollte die erste Zeile nehmen.
Genau, Sie auch. Sie haben den Finger 1 gezeigt. Warum denn?
Weil da einmal eine 0 steht und dann wird eine Summand auch gleich 0.
Genau. Wir sehen jetzt ja, wir haben drei Summanden, denn wenn wir egal durch welche Zeile wir laufen, wir haben ja immer einen Eintrag pro Eintrag in der Zeile in dieser Summe, wenn wir das so entwickeln. Und das heißt, dass Zeilen, in denen viele Nullen stehen, gut sind, weil dann viele Einträge wegfallen. Also das zu der Frage, ob man da irgendwie, ob es sinnvoll ist, es irgendwie clever zu entscheiden. Ich würde sagen, ja. Und wenn Sie sich jetzt die erste Zeile wünschen, die erste Zeile, habe ich weniger Arbeit. So, die Formel sagt, dass ich jetzt hier, statt an die erste Zeile, so, die Formel sagt, dass ich hier oben beginne. Das ist jetzt der erste Eintrag in der ersten Zeile. Also ist mein Exponent oben 1 plus 1. Ich beginne also mit minus 1 hoch 1 plus 1 mal Eintrag, der da steht, also mal 1, mal Determinante der Streichmatrix. Da streiche ich jetzt diese Zeile und diese Spalte und bekomme dann die Determinante von 1, 1, 2, 1 plus 0. Dann kommt der nächste Eintrag, erste Zeile, dritte Spalte. Da passiert jetzt wieder was. Minus 1 hoch Zeile 1 plus Spalte 3, also 1 plus 3, mal Eintrag, der da steht, ist wieder 1, mal Determinante der Streichmatrix. Gucken wir also, wenn ich die erste Zeile streiche und die dritte Spalte, dann bleibt dieses Kästchen hier unten übrig, also 2, 1, 3, 2. Und jetzt kann ich mir für diese 2 plus 2 Matrizen einfach die Formel merken, die wir da haben, so überkreuz. Ne? Oben links mal unten rechts, minus oben rechts mal unten links. Das kriegen wir dann gleich noch im Kopf hin. Und dann können wir das jetzt ausrechnen. Hier steht eine 1 mal 1 mal diese Determinante. Und das ist 1 minus 2. 1 mal 1 plus 2 plus 0 plus, was haben wir hier? Minus 1 hoch 4 ist 1, mal 1 ist 1. Mal die Determinante hiervon, das ist 2 mal 2, also 4, minus 1 mal 3, also 3, 4 minus 3. Und jetzt gucken wir mal, kann ich rechnen, das ist minus 1, also insgesamt minus 1. 4 minus 3 ist 1, also 1. Da kommt 0 raus. Aha. Vielleicht hat jemand von Ihnen vorher schon gesehen, dass da 0 rauskommen muss. Wie wir sehen werden, ist die Determinante wirklich nur dann 0, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat. Das ist also nicht nur eine Folgerung, sondern kann auch als Erkennungszeichen für Matrizen genommen werden, die nicht vollen Rang haben. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt erstmal nur so für Sie, ergibt das jetzt ein bisschen mehr Sinn? Können Sie sich jetzt den Satz besser vorstellen und wie man damit rechnet? Und 4 Kreuz 4, 5 Kreuz 5 kriegt man auch noch ganz gut hin, wenn da ein paar Nullen stehen, strategisch günstig. Irgendwann wird es unangenehm, sag ich mal. Und hier ist noch mein heißer Tipp für die Vorzeichen, denn klar, je wichtiger das ist, desto mehr prüfe ich das nach und schreibe die Exponenten vielleicht auch wirklich nochmal alle hin. Aber es gibt ja auch so ein Schema, was man sich merken kann, wenn man einmal guckt, wie das hier verteilt ist. Hier wird immer 1 plus 1 in Exponenten stehen, deswegen ist hier das Vorzeichen immer plus. Hier wird immer 1 plus 2 oben im Exponenten stehen, deswegen wird da das Vorzeichen immer minus sein. Und hier wieder plus und so weiter. Und genauso nach unten. Hier hat man die zweite Zeile und die erste Spalte. 2 plus 1 ist 3 ist ungerade, also hat man hier ein Minuszeichen und hier wieder ein Pluszeichen und so weiter. Und so können Sie sich ein Schema überlegen, wenn Sie oben links anfangen, wie man da mit den Vorzeichen durchgeht, damit man halt das nicht jedes Mal hinschreiben muss, sondern einfach weiß, welches Vorzeichen da ist. Muss man sich konzentrieren, je größer die Matrix, je wilder die eigene Entscheidung, nach welcher Zeile man entwickeln will, desto... Aber wem sage ich das? Okay, Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Bestimmt bin ich jetzt wieder rumgesprungen und hatte die falsche Tafel. Ja, natürlich habe ich die falsche Tafel. Tut mir wirklich sehr leid. Ich komme da bestimmt irgendwann wieder rein. Das Beispiel ist vielleicht auch eine ganz gute Stelle, um... Ja, das ist eine ganz gute Stelle, um zu unterbrechen. Paula übernimmt dann am Donnerstag mit Lemmer 7.13, also mit den nächsten Tipps und Regeln, die man die Kinder noch ausrechnen kann. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie es schon nö. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.